Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Täglich werden wir von Nachrichten über Kontroversen und Chaos, Terror und Angst bombardiert. Doch die Offenbarung zeichnet ein anderes Bild. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten das Tier an. Es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Wann und wie wird dies geschehen? Hören Sie heute die zweite Hälfte des sechsten Kapitels aus dem Buch von Arno Fröse, Offenbarung 13, Satans letzter Sieg. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Ist eine Weltregierung möglich? Wir lasen bereits vom Erfolg dieses Übermenschen, den wir den Antichristen nennen. In Offenbarung 13, Vers 3 steht: Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Doch auf dem Weg zu dieser Einheit gibt es viele scheinbar unüberwindliche Probleme. Dennoch können wir in einem sicher sein. Es wird so kommen. Die Weltregierung wird errichtet werden. Ein Artikel in der Financial Times vom 9. Dezember 2008, Seite 13, erwägt diese Möglichkeit. Eine Weltregierung würde weit mehr bedeuten als nur eine Zusammenarbeit zwischen Nationen. Sie wäre etwas mit staatsähnlichem Charakter, das sich auf eine Reihe von Gesetzen gründet. Als Vorbild dafür könnte die Europäische Union dienen, die bereits eine EU-weite Regierung über 27 Staaten eingeführt hat. Die EU hat einen obersten Gerichtshof, eine Währung, tausende Seiten von Gesetzen, einen gewaltigen Beamtenrat und die Möglichkeit, Streitkräfte aufzustellen. Könnte man daher das Vorbild Europas weltweit ausdehnen? Für diese Annahme sprechen drei Gründe. Erstens wird immer deutlicher, dass die meisten Probleme, vor denen nationale Regierungen stehen, internationaler Natur sind. Es gibt die Erderwärmung, eine weltweite Finanzkrise und einen weltweiten Krieg gegen den Terror. Zweitens, es ist machbar. Die Revolution des Transport- und Kommunikationswesens hat die Welt kleiner werden lassen, wie der bedeutende australische Historiker Godfrey Blaney schreibt. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ist jetzt eine Art von Weltregierung möglich. Blaney sieht den Versuch voraus, irgendwann innerhalb der nächsten zwei Jahrhunderte eine Weltregierung aufzurichten, was für die durchschnittliche Zeitungskolumne ein ungewöhnlich langer Zeitraum ist. Aber, und das ist der dritte Punkt, ein Wandel der politischen Großwetterlage legt nahe, dass eine Weltregierung schon viel früher kommen könnte. Die Finanzkrise und der Klimawandel drängen nationale Regierungen zu globalen Lösungen, selbst in Ländern wie China und den USA, die traditionell ihre nationale Souveränität leidenschaftlich verteidigen. Praktisch die gesamte intellektuelle Elite der Welt erkennt, dass nur eine weltweite Zentralgewalt Frieden, Wohlstand und Sicherheit garantieren kann. Allerdings wagen Politiker auf nationaler Ebene nicht, dies offen auszusprechen, damit Nationalisten, welcher Ausrichtung auch immer, nicht auf die Idee gebracht werden, dass eine ausländische Macht ihr Land zu übernehmen versucht. Solche Politiker achten sorgfältig darauf, ihre Absichten nicht beim Namen zu nennen. Am Ende jedoch müssen sie alle zusammenfinden, um Offenbarung 17, Vers 13 zu erfüllen, wo wir lesen: Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Präsident Barack Obama schreibt in seinem Buch The Audacity of Hope, Mut zur Hoffnung: Wenn die einzig verbliebene Supermacht der Welt ihre Macht freiwillig einschränkt und international vereinbarte Verhaltensregeln befolgt, vermittelt das die Botschaft, dass diese Regeln wert sind, eingehalten zu werden. Jacques Attali, ein Berater des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, schreibt: Globale Regierungsführung ist schlicht ein Euphemismus für Weltregierung. Sarkozy sagt dazu: Das Kernproblem der internationalen Finanzkrise ist, dass wir globale Finanzmärkte ohne globale gesetzliche Regelungen haben. Es liegt daher auf der Hand, dass internationale Gesetze die Welt zukünftig in einem weit größeren Ausmaß bestimmen müssen.
Thank you.
Demokratie und Christentum. Die Entwicklung der Demokratie und ihr Einfluss auf das Christentum waren bereits Thema des Buches von Samuel Andrews, Christianity and Anti-Christianity in their Final Conflict. Der letzte Kampf zwischen Christentum und Antichristentum, das ursprünglich 1898 bei Moody Press erschien. Im Folgenden ein paar Auszüge daraus. Unzweifelhaft haben soziale und politische Umstände großen Einfluss auf die religiöse Meinungsbildung. Und wir nehmen an, dass der Geist der Demokratie die Zukunft beherrschen wird. Zu welcher Art religiöser Einflussnahme ist die Demokratie geeignet? In welche Richtung verläuft der Fluss der Demokratie? Nach de Tocqueville bewegt er sich in Richtung sehr allgemeiner Ideen und somit zum Pantheismus hin. Die Idee der Einheit der Menschen als Ganzes, als Eins, überwiegt und wird auf die Erde und das ganze Universum ausgedehnt. Gott und das Universum werden eins. Diese Einheit wirkt attraktiv auf Menschen, die in Demokratien leben, und bereitet sie auf pantheistische Anschauungen vor. Von den verschiedenen Systemen, mittels derer sich die Philosophie bemüht, die Welt zu erklären, halte ich den Pantheismus für dasjenige, das am besten dazu geeignet ist, das menschliche Denken im Zeitalter der Demokratie zu verführen. Und dagegen sollten alle gemeinsam kämpfen, die sich wahrer menschlicher Größe verpflichtet wissen. Wenn die Anmerkungen dieses sehr scharfsichtigen politischen Beobachters zutreffen, können wir erwarten, dass der Einfluss des Pantheismus auf die Christenheit in dem Maß zunimmt, wie sich die Demokratie ausdehnt. Die Seiten 254 bis 255. Samuel Andrews ging es weniger um die politische Entwicklung als vielmehr um die Auswirkungen auf die Christenheit. Unter der Überschrift »Der Antichrist als Oberhaupt der Nationen« schreibt er: »Alle Regenten und Herrscher sind zunehmend bemüht, zu erfahren, was ihr Volk wünscht, und wollen sich nicht in direktem Gegensatz dazu stellen. Ob die Erbfolge bestehender Monarchien durch Volksabstimmungen ersetzt wird, ist nicht sicher, aber wahrscheinlich. Doch alle Herrscher, seien sie es durch Geburt oder Wahl, werden zunehmend dahingehend beeinflusst, sich als Diener des Volkes zu sehen. Diese zunehmende Demokratisierung dient dazu, dem Antichristen den Weg zu bereiten, indem der Wille des Volkes über alles gestellt wird, sowohl über die Entscheidungen der Regierenden als auch über Wesen und Ausmaß ihrer Herrschaft, und indem dieser Wille zum Gesetz wird. Wenn ein Volk seine Gesetzgeber wählt, wird die Gesetzgebung die Forderungen der Wählermehrheit widerspiegeln. In der Vergangenheit beruhte eine solche Gesetzgebung unter allen christlichen Völkern großenteils auf christlichen Grundsätzen und schloss mit ein, dass man Gottes Autorität anerkannte. Solange diese Autorität anerkannt wird, wie sie in der Schrift oder durch die Kirche verkündigt wird, steht der Volkswille nicht über allem. Wird sie aber verleugnet, nimmt er immer mehr Überhand. Wenn also der Glaube allgemeingut wird, es gebe keinen Gott als Gesetzgeber oder keinen verbindlichen Ausdruck seines Willens, durch welchen Grundsatz werden sich dann Wesen und Grenzen der Gesetzgebung auszeichnen? Allein durch den Grundsatz des Allgemeinwohls. Was auch immer dieses fordert, ist gut. Wenn zum Beispiel das durch die Bibel gegebene Ehegesetz als unmaßgeblich verworfen wird, woran macht man dann fest, wie das neue Gesetz aussieht? Es muss dem entsprechen, was das Allgemeinwohl verlangt. Und dies ist eine Frage dessen, wie das Volk es beurteilt. Die Seiten 264 und 265. Was gut für Volk und Staat ist, wird zur höchsten Instanz erhoben. Was als Volkswille populär ist, wird zum Gesetz. Andrews schreibt weiter: Wir haben Grund zu der Annahme, wenn auch die Verwerfung aller jetzt als von Gott gegebenen anerkannten Gesetze nur schleichend geschehen dürfte, die Oberherrschaft des Volkes, die auf dem Allgemeinwohl gründet, am Ende als absoluter Maßstab für alles anerkannt wird, was das Wohl des Menschen betrifft. In dem Maße, wie die Demokratie den Volkswillen über alles stellt, so verleiht sie dem durch das allgemeine Wahlrecht Ausdruck. Was die Wahl von Herrschern betrifft, könnte dies seine letzte und höchste Veranschaulichung in der Wahl zwischen Christus und dem Antichristen finden. So wie die Juden am Ende des irdischen Lebens des Herrn aufgerufen wurden, zwischen ihm und Barabbas zu wählen, was wir als Ausdruck der Vorsehung betrachten müssen, Matthäus 27, Vers 15, so wird er den Völkern des Bundes, den christlichen Nationen, erneut zur Wahl gestellt werden, ohne dass er persönlich anwesend wäre, damit sie zwischen ihm und dem Gesetzlosen wählen sollen. Die Wahl des Antichristen ist nicht allein Sache der Herrschenden oder der populären Führer, während die Masse unwillig stumm und passiv ist. Hier bringen die Völker direkt oder indirekt ihren Willen zum Ausdruck. Es ist die freiwillige Erklärung der Christenheit. Seite 266. Die Demokratie bestimmt das Christentum mittlerweile in einem solchen Ausmaß, dass es unmöglich geworden ist, zwischen Kirche und Welt einen deutlichen Unterschied zu erkennen. Der Volkswille ist zum Gesetz geworden. die Vereinigung der Europäischen Union. Der Erfolg der Europäischen Union kann nicht länger geleugnet werden. Ohne einen einzigen Schuss abzufeuern, wächst die EU immer mehr und nimmt eine Nation nach der anderen ein. Daraus folgt natürlich die Frage, wird Europa sich über seine Grenzen hinaus ausdehnen? Die Türkei, die keine europäische Nation ist, wartet seit über 2 Jahrzehnten darauf, EU-Mitglied zu werden. Eine Umfrage in Israel zeigte jüngst, dass über 70% der Israelis eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union befürworten. Inzwischen ist die Mittelmeerunion zu einer wichtigen Bewegung geworden. An einem Treffen im Jahr 2008, das der französische Präsident Sarkozy veranstaltet hatte, nahmen alle Anrainerstaaten des Mittelmeers außer Libyen teil und brachten ihren Wunsch zu engeren Beziehungen zum Ausdruck. Was wir heute sehen, steht in der Geschichte beispiellos da. Europa, der führende Kontinent der Welt und zugleich der uneinheitlichste, vereint sich und bildet dadurch ein Vorbild für den Rest der Welt. Darüber hinaus hat die europäische Sozialdemokratie den Kontinent zur größten Volkswirtschaft der Welt gemacht. Europa ist der größte Import- und Exportmarkt. Es wird als der friedlichste und sicherste Kontinent der Erde angesehen. All das ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Wir müssen bedenken, dass Europa im vergangenen 20. Jahrhundert der Brennpunkt 2 Weltkriege war. Manche schätzen, dass diese über 100 Millionen Menschenleben forderten. Doch sehen Sie sich das Europa von heute an. Es ist praktisch ausgeschlossen, dass ein Krieg zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ausbrechen könnte. Sie sind durch Demokratie, Sozialismus, Kommunismus, Wirtschaft und Finanzwesen fest miteinander verbunden. Erkennen wir, wie sich Offenbarung 17, Vers 13 erfüllt? Diese sind eines Sinnes? Das ist definitiv der Beginn davon. Folgendes ist ein weiteres Beispiel für die Vorherrschaft Europas. Brüssel schafft globale Gesetzesvorgaben. Der US-Amerikaner Mark Shapiro, seit über 20 Jahren als Enthüllungsjournalist tätig und Chefredakteur des Center for Investigative Journalism, Zentrum für Enthüllungsjournalismus, glaubt, dass man genau datieren kann, wann die Vereinigten Staaten durch die Europäische Union in den Schatten gestellt wurden. Am 25. Juni 2004. An diesem Tag gingen etwa 200 Millionen Europäer an die Wahlurnen, um die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu wählen. Und festigten so die Vormachtstellung der Union. Mit den 2 neuen Mitgliedstaaten Rumänien und Bulgarien übertraf das Europaparlament den US-Kongress in Bezug auf die Bevölkerung, die es präsentiert, deren Zahl 2007 auf fast 500 Millionen anstieg. Noch entscheidender ist, dass das Bruttoinlandsprodukt der EU 2005 das der USA übertraf. Die EU ist jetzt der größte Handelspartner auf jedem Kontinent, außer Australien, schreibt Shapiro in seinem neuesten Buch Exposed, aufgedeckt, das die massive weltweite wirtschaftliche Machtverschiebung behandelt, welche als Folge dieser Veränderungen eintritt. Er betrachtet, wie Firmen und Regierungen in den USA, China und dem Rest der Welt ihre Gesetzgebung zunehmend, sei es freiwillig oder unter großem Protest dazu gezwungen, auf Themen wie Umweltschutzstandards, Gesundheits- und Sicherheitsregeln sowie Verbraucherschutz richten. Und zwar nicht auf Vorgaben aus Washington hin, sondern aus Brüssel. Das Buch untersucht insbesondere, welche Auswirkungen EU-Gesetzgebung auf amerikanische Firmen hat. So etwa REACH, die Abkürzung für die strengste Rahmengesetzgebung der Welt zur Regulierung des Einsatzes von Chemikalien. Oder ROSE, die Abkürzung für Anordnung zur Entsorgung gefährlicher Substanzen. Das betrifft die Bereiche genetisch veränderter Organismen, den Hormonhaushalt störende Substanzen in Kunststoffen sowie Europas Vorsorgeprinzip. Shapiro erklärt, mit dem Wohlstand kommt der Handel und aus dem Handel kommt die Macht, die Geschäftsregeln zu bestimmen. Erschienen im euobserver.com am 16. Juli 2008 und in Midnight Call März 2009. Europa als Gesetzgeber. Regeln für Industrie und Produkte werden im belgischen Brüssel gemacht. Der internationale Gerichtshof ist im niederländischen Den Haag angesiedelt. Jedes Land, das am weltweiten Handel teilnehmen will, muss sich an EU-Regeln und Gesetze halten. Noch vor wenigen Jahrzehnten war es undenkbar, dass diese Nationen, die sich so sehr in ihrer Geschichte, Sprache, Kultur, Sitte, Tradition und auch Religion unterschieden, sich trotzdem an einen Tisch setzen und zu einer Einigung gelangen könnten. Das ist in der Tat überwältigend. Es läuft mit rasanter Geschwindigkeit auf eine politische Globalisierung hinaus.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch von Arno Fröse mit dem Titel Offenbarung 13, Satans letzter Sieg, hörten Sie heute die zweite Hälfte des sechsten Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.